ARD.
Endlich wieder Bundesliga, Jens.
Juhu.
Noch 8 Spieltage, jetzt am Stück, dann ist die Saison vorbei. Wobei, ein bisschen was kommt danach ja auch noch, ne? Wir haben dann noch Nations League, wir haben noch die Club-WM, Champions League-Finale in München.
Die Europameisterschaft der Frauen.
Es ist also Fußball ohne Ende, aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Bundesliga und zwar auf den 27. Spieltag. Bei mir ist heute Jens Walbrot.
Mein lieber Tobi, ich grüße dich.
Ich bin Tobi Schäfer und wir beginnen die Vorschaufolge wie immer mit unseren kühnen, heißen Thesen, mit den Vorhersagen fürs Wochenende.
Da habe ich richtig was eingepackt heute, Junge.
Und ich gucke da auf den Kampf um die Champions League, wo ich auch Borussia Mönchengladbach noch mit reinrühren würde. Ich glaube, Gladbach schlägt am Wochenende Leipzig und kann auf einmal tatsächlich von Champions League träumen.
Ohne Tim Kleindienst.
Ja, unter anderem auch, weil Tim Kleindienst nicht dabei ist.
Weil!
Die Argumente gibt's später von unserer Expertin.
Okay, und du redest einfach das nach, was unsere Expertin dir hat.
Ich schließe mich immer der Mehrheit an.
Okay, klar. Pass auf, ich habe für Sonntag, da schlägt die Stunde der Underdogs, das sage ich dir jetzt schon voraus. Die Stunde der Underdogs am Sonntag.
Mhm. Zum Beispiel von wem?
Borussia Dortmund, der größte Außenseiter seit Erfindung der Champions League-Plätze im Spiel gegen die übermächtigen Mainzer. Und ich sage, der BVB profitiert davon, dass Mainz auf wichtige Stammspieler verzichten muss und gewinnt tatsächlich gegen Mainz 05.
Das ist gewagt. Aber ich lese ein bisschen Ironie zwischen den Zeilen.
Nein. Natürlich ist es gewagt und es ist ehrlicherweise auch überhaupt nicht vorherzusagen, aber ich sage, Dortmund wird's packen.
Das alles und noch viel mehr besprechen wir jetzt im Sportschau Bundesliga Update. Und damit nochmal herzlich willkommen zu einer frischen Folge Bundesliga-Update. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Der 27. Spieltag steht an in der ersten und zweiten Liga. Da wollen wir nachher auch noch einen Blick drauf werfen. Wir beginnen aber mit dem Titelkampf in der Bundesliga, denn wir haben ja vor der Länderspielpause festgestellt, vielleicht haben wir wieder einen. Wenn wir auf die Tabelle gucken, dann sehen wir die Bayern 6 Punkte vor Leverkusen und natürlich auch noch eine doppelt so gute Tordifferenz. Und hat es auch einmal erst gegeben, dass 6 Punkte zu diesem Zeitpunkt der Saison nochmal aufgeholt wurden. Vom VfB Stuttgart war das 2007, da haben die Schalke noch eingeholt. Aber das ist jetzt die große Frage.
Das ist auch schon wieder so ein Nostalgiemoment, ne? Stuttgart holt Schalke ein und wird Meister.
Das wird es, glaube ich, nicht mehr geben.
Das muss lange her sein.
Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal unseren Kollegen Holger Dahl gefragt. Was sagt er als Leverkusen-Meistertipper denn eigentlich zu der aufgekeimten Titelrennenspannung? Geht bei 6 Punkten Rückstand und der deutlich schlechteren Tordifferenz vielleicht doch noch was für Leverkusen? Hängt es vielleicht auch ein bisschen von Bayerns Weg in der Champions League ab? Wie schätzt er das ein? Und das hat Holger uns geschickt.
Deutscher Meister Bayer Leverkusen. Ich weiß, das klingt sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber wenn man denn unbedingt Argumente dafür finden möchte, und bei meinem Meistertipp vor der Saison suche ich natürlich genau nach diesen Argumenten, Upamecano verletzt, Alphonso Davies, Kreuzbandriss, vielleicht jetzt doch so was wie Unsicherheit bei den Bayern und Restprogramm, also nach St. Pauli. In Augsburg, unangenehmes Spiel. Dann gegen Dortmund, noch gegen Mainz, die Wundertüte dieser Saison und die Überraschungsmannschaft. Gegen Leipzig, gegen Gladbach, gegen Hoffenheim. Also warum sollen da nicht noch ein paar Punkte flöten gehen? Und vielleicht kommt dann auch mit der Champions League nochmal ein anderer Fokus rein bei den Bayern. Leverkusen muss eh alles gewinnen. Ich rudere noch nicht komplett zurück und ich zerreiße auch meinen Meistertipp noch nicht. Also es geht vielleicht noch was so in der Wunderkategorie für Leverkusen.
Das sagt Holger Dahl. Und man kann es sich natürlich ein bisschen herleiten, wenn man ein bisschen auch in der Statistik wühlt und auf diese Saison guckt. Die Bayern müssen natürlich was liegen lassen, das ist klar. Das haben sie schon 7-mal in dieser Saison. 7-mal hat der FC Bayern nicht alle Punkte geholt. Und das war immer vor oder nach einem Champions-League-Spiel. Und davon haben sie ja vielleicht noch einige.
Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber das, was Holger zuerst angesprochen hat, wiegt meiner Meinung nach vielleicht sogar noch schwerer.
Die Verletzten.
Ja. Und weil Kim ist ja jetzt auch angeschlagen zurückgekommen von der Nationalmannschaft und das sind schon große Baustellen dann in der Abwehr.
Ja, Kim ist sowieso ja die ganze Saison nicht richtig fit mit dieser Achillessehnengeschichte.
Ja, und also gerade Davies.
Also das müssen wir nochmal sagen, Davies Kreuzbandriss, super bitter.
Mega, vor allem, weil er gerade erst verlängert hat.
Ja, Upamecano, da kam jetzt auch nochmal die Meldung, der wird wahrscheinlich auch den Rest der Saison ausfallen mit freien Gelenkkörpern im Knie. Das klingt so richtig so, was ist das? Ich will das nicht haben.
Ich bin da abgestumpft, ich habe beides. Oh, sowohl Gott. Kreuzbandriss als auch freie Gelenkkörper im Knie.
Also brauchen die Bayern bei dir nicht anrufen, dass du nochmal einspringst.
Das hätten sie eh besser vermeiden oder das sollten sie besser vermeiden in Zukunft, ja. Also ruf sind mich nicht an, ruf mich nicht an, liebe Bayern.
Bittere Ausfälle, wo man aber grundsätzlich davon ausgeht, ein FC Bayern muss das kompensieren können. Also da wird für Upamecano jetzt wahrscheinlich Eric Dier in der Innenverteidigung spielen. Das liegt zumindest jetzt mal so auf der Hand. Oder siehst du vielleicht Leon Goretzka da auch nochmal? Auch das haben sie schon mal ausprobiert.
Ja, aber das war ja wirklich, das war ja Thomas Tuchel Notfallplan. Ne? Also Eric Dier halte ich für realistisch. Stanisic ist ja auch wieder fit. Er hat ja, kann ja auch als Innenverteidiger spielen. Wenn auch eher in der Dreierkette, so wie bei Leverkusen, wo er das vergangene Saison ja dann als Leihspieler immer wieder mal gemacht hat. Also die müssen auf jeden Fall hier unter basteln. Ito ist ja jetzt auch wieder fit. Das kommt den Bayern dann auch ein bisschen entgegen. Der war ja lange Zeit auch verletzt in dieser Saison. Der kann ja sowohl links als Außenverteidiger als auch als halblinker Innenverteidiger spielen. Also es gibt schon so ein paar Möglichkeiten. Aber also gerade so dieser Davis-Ausfall. Beide Spiele, die die Bayern verloren haben in dieser Saison. Wer hat da nicht gespielt? Davis.
So. Und in der Bundesliga, glaube ich, ist es jetzt eh nicht ausschlaggebend, aber in der Champions League, da werden sie es vielleicht dann zu spüren bekommen, dass sie nicht mit ihrer 1A-Verteidigung spielen.
Ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht sogar in der Bundesliga sich dann auch nochmal wegen der fehlenden Prozente, die sich dann so im Kopf noch einschleichen, auch nochmal durchschlagen kann. Ne? Also gerade so, also Guerrero ist ein überragender Fußballer, aber als Linksverteidiger hat er halt schon so den ein oder anderen Temponachteil. Und das kann sich jetzt auch gegen St. Pauli, kann sich das vielleicht sogar schon zeigen. Ne? Die rechte Seite von St. Pauli ist gut mit Philipp Treu, mit Weißhaupt, vielleicht auch Saad. Also Treu hat beim letzten Mal links gespielt, aber eigentlich ja eher auf der rechten Seite. Also das heißt jetzt nicht, dass ich erwarte, dass St. Pauli wirklich in München gewinnt. Aber das ist schon, das können schon Faktoren sein für die Bayern, die nochmal einen negativen Ausschlag geben, ja.
Bei Manuel Neuer gibt es auch noch ein Fragezeichen. Da ist auch nicht ganz klar, wie lange er ausfällt. Er wird übrigens heute 39. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du hast was vorbereitet.
Ja, das mache ich später persönlich.
Und die Bayern, die Zahl müssen wir auch noch reinwerfen, schießen gegen St. Pauli von allen aktuellen Bundesliga-Teams historisch die wenigsten Tore. Also es wird, glaube ich, kein Schützenfest und vielleicht geht da wirklich was. St. Pauli hat auf jeden Fall nichts zu verlieren. Wenn wir auf das andere Spiel im Meisterrennen gucken, wir nennen es jetzt einfach mal Meisterrennen, weil es ja faktisch irgendwie immer noch eins ist. Leverkusen spielt am Freitagabend gegen den VfL Bochum. Wir erinnern uns an das Hinspiel 1:1. Das war die Premiere von
Dieter Hecking.
Genau. Und der hat heute pünktlich zu unserer frischen Folge gesagt, er macht weiter, also ja. Im Falle des Klassenerhalts.
Ich habe ihm ja noch geschrieben, jetzt kannst du es bekannt geben, dann sind wir die Ersten, die es wissen.
Bitte schaut euch das dazugehörige Foto des VfL Bochum bei Instagram mal an. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Prospekt von einer Dachdeckerfirma. Wir installieren Solaranlagen.
Das stimmt, das sieht richtig gut aus, ja.
Aber das ist natürlich die total richtige Entscheidung, mit dieser Hacking dann weiterzumachen.
Ja, klar. Also es geht, die Verlängerung gilt ja auch bei Klassenerhalt, ne? Also und gerade dann, wenn ein Trainer nach der aussichtslosen Lage ein Team in der Liga hält, wäre es ja alles andere als alles andere wäre ja absurd und bescheuert, wenn man das dann irgendwie hinten rüberkippt und sagt, so, jetzt holen wir uns mal wieder den nächsten experimentierfreudigen neuen Coach. Das haben sie ja durch am Anfang dieser Saison.
Es gibt noch was Neues beim VfL Bochum, bevor wir dann noch wirklich mal über Leverkusen reden. Sie haben einen neuen Mannschaftsbus.
Ah.
Der richtig top aussieht und zu dem dir folgender Gag eingefallen ist.
Was ist das für eine Anmoderation? Das ist jetzt wieder so, wir haben uns doch abgesprochen, dass das ganz spontan kommt.
Achtung, jetzt kommt ein Witz.
Jetzt kommt der Linguisten-Gag des Tages. Bochum hat einen neuen Coach, obwohl sie den alten Coach behalten.
Finde ich gut. Ich werd mir den Enthusiasmus
bin ich gewohnt.
Ich lache innerlich.
Bei meinen Gags hier.
Apropos Coach, wir müssen auch über Leverkusen reden. Xabi Alonso ist Stand jetzt noch Trainer von Bayer Leverkusen. Er wird wahrscheinlich auch bis zum Wochenende nicht mehr entlassen.
Das vermute ich auch.
Die große Frage ist nur, wie geht's dann irgendwann weiter? Und was ist auch mit Flo Wirtz? Ist das was man jetzt irgendwie schnell klären sollte?
Ja.
Um halt auch nochmal Power oder die Kräfte bündeln zu können im Schlussspurt?
Also ich glaube grundsätzlich sind solche schwerwiegenden Personalthemen nie gut, wenn sie so schwelen und Leverkusen wäre gut beraten, das jetzt möglichst bald abzuschließen, klar. Aber das ist halt auch immer eine Sache, die man ja nicht so richtig kalkulieren kann, ne?
Und die Frage ist jetzt, was macht Alonso gegen Bochum? Wie wird Wirtz ersetzt? Es wird jetzt spekuliert, lässt man nicht Schick und Boniface mal zusammen von Beginn an auflaufen. Das haben sie schon mal gemacht in der vergangenen Saison. Das Spiel haben sie 5:0 gewonnen. Und wer war der Gegner?
Der VfL Bochum.
So sieht's aus.
Ja, also ist ja Gegen Stuttgart ist ja Boniface dann auch eingewechselt worden.
Ja gut, hinten raus ist ja immer noch was anderes so, aber...
Ja, nur von der Spielanlage her, ne? Also der VfL hat's ja so ein bisschen, hat ja schon so ein bisschen die Blaupause geliefert, der VfB hat dem VfL so ein bisschen die Blaupause geliefert, wie du es Leverkusen zumindest mal richtig schwer machen kannst, ne? Mhm. Natürlich mit einem anderen individuellen Personal oder einer anderen individuellen Qualität, aber so dieses geradlinige, intensive ist ja eigentlich das, was Bochum auch total entgegenkommt und was Leverkusen schon vor Probleme stellt. Und Boniface ist ja so ein bisschen wie wenn du Flo Wirtz mit einem Vorschlaghammer kreuzt. So. Und das ist tatsächlich, finde ich, ein spannendes Mittel gegen diese Spielweise. So, ne? Also der ist natürlich jetzt technisch nicht komplett vergleichbar, aber mit seiner Wucht und seiner Möglichkeit, trotzdem 1-gegen-1 Situationen auszulösen, nimmt er schon so ein paar Sachen auf sich, die sonst Flo Wirtz immer auf sich genommen hat. Und gerade wenn du dann einfach mal hinten, also irgendwie Bochumer Pressing überspielen, langer Ball und so, dann ist Schick und dann Ablagespieler Boniface, das ist schon eine ganz gute Kombination.
Du wirst auf jeden Fall ganz genau hinschauen, denn Jens ist Reporter bei dem Spiel im Stadion mit dabei. Du sagst uns dann in der nächsten Folge Bescheid, wie es ausgegangen ist. Abgemacht?
Das werde ich machen, ja. Also bitte guckt vorher nicht, wie das Spiel ausgegangen ist und hört mir auf keinen Fall zu, damit ich euch das in der nächsten Folge erzählen kann.
Wir schauen jetzt mal auf das Rennen um die Champions League Plätze. Auch noch mega spannend und auch mit ganz, ganz vielen Beteiligten und jetzt am Wochenende auch mit Duellen, wo sich auch viel... entscheiden kann, will ich nicht sagen, aber wo man zumindest mal eine Tendenz erkennen kann, wer tatsächlich am Ende der Saison dann in der Champions League spielt. Beginnen wir mal mit Frankfurt gegen Stuttgart, Samstagabend 18:30 das Topspiel. Das sind die beiden jüngsten Teams der Liga. Frankfurt eher auf Champions League Kurs, das wäre eine Enttäuschung, wenn die es nicht schaffen würden. Die waren eigentlich fast die ganze Saison immer da oben unter den Top 4. Stuttgart ist 8 Punkte hinter Platz 4 und hat zuletzt da wirklich, ja, also sie haben 5-mal nicht gewonnen, 5-mal eine Führung verspielt. Also da sitzt schon irgendwas Handfestes, was sie gerade nicht lösen können.
Sebastian Hoeneß hat ja jetzt verlängert. Und ich finde, das ist tatsächlich auch ein Statement und eine Aktion oder ein Moment,
was anschiebt,
der möglicherweise die Mannschaft nochmal so ein bisschen zurückschrauben kann auf das, was sie eigentlich immer stark gemacht hat. Ne? Also es wurde ja auch echt Kritik laut an Sebastian Hoeneß. So wegen der Wechsel und dann immer die Führungen, die verspielt wurden und so. Und dass jetzt gesagt wird, nee, das ist schon der richtige Mann für uns. Ich halte das für komplett den richtigen Weg und einen echten Glücksfall für den VfB Stuttgart. Weil, du darfst halt nicht vergessen, du hast es gerade gesagt, die sind haben die jüngste Mannschaft. Und sie mussten ihren Kader komplett umbauen und haben zum Beispiel mit Wolte Made, mit jetzt Finn Jeltsch noch geholt. Alder Kiel kommt erst jetzt, weil er lange verletzt war. Du hast in der Abwehr... mit Ramon Hendricks, auch noch einen jungen Spieler, der aus einer anderen Liga kam. Also da ist schon ganz, ganz viel, was auf wichtigen Positionen umgebaut werden musste.
Die haben noch keinen Spieler eingesetzt, der 30 ist oder älter.
Ja, also finde ich, ist auf der einen Seite eine krasse Statistik, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Und auf der anderen Seite zeigt es aber halt auch eben, dass wo diese gerade so diese Schwankungen möglicherweise herkommen können. Ja. Ne? Und deswegen... Das ist für die Zukunft, ist es super, dass sie mit Sebastian Hoeneß weitermachen und ich glaube, das sieht in der kommenden Saison komplett anders aus. Wenn die alle vom selben Niveau, vom selben Level her starten, dann glaube ich, geht da mehr und dieses Jahr müssen sie halt einfach irgendwie das Beste aus dieser Saison noch rausholen.
Aber es ist der Fluch der guten Taten, denn die letzte Saison hat eben die Erwartungshaltung geweckt, sie sind Vizemeister geworden, dann spekulierst du natürlich automatisch damit, ja, dann wollen wir jetzt aber wieder den Champions League. Wenn das letzte Saison nicht so gelaufen wäre, dann könnte man jetzt ja auch durchaus zufrieden sein, so wie es läuft.
Ja, kannst du vielleicht ja auch so. Also ja, die haben ja immer noch Chancen, selbst wenn sie die Europa League schaffen. Das sind zwei Jahre hintereinander international für den VfB.
Ja.
So, und ehrlicherweise, die spielen jetzt zwar gegen die Eintracht, vielleicht ist das sogar auch so ein bisschen, auch wenn das Stuttgart-Fans vielleicht gar nicht so sehen, weil sie sich nicht auf einer Stufe mit der Eintracht sehen, aber die kommen ja auch aus so einer eher fahrstuhlmäßigen Zeit. Das ist natürlich ein bisschen länger her. Und dann haben sie sich Stück für Stück etabliert und sind mittlerweile ja Standardgast, Dauergast in Europa. Das ist ja das, wo der VfB auch hin will, ne?
Ja. Der VfB hat, du hast ihn angesprochen, Nick Wolte Made, über den sprechen wir eigentlich jedes Mal, hat jetzt bei der U21 dreimal getroffen. Die Bayern haben offenbar Interesse an ihm. Für 40 Millionen ist er da zu haben. Findest du es so hochgegriffen oder durchaus ein Preis, der angemessen ist?
Ich glaube, der geht richtig ab. Der wird, weil das ist ja auch so Stürmer, gerade so, wenn es so große Typen sind, eher in Richtung Mittelstürmer wachsen noch. Das dauert ja dann auch so ein bisschen, bis die tatsächlich im Profifußball komplett ankommen. Oder oft ist das ja so. Mhm. Deswegen halte ich 40 Millionen für nicht übertrieben und überzogen, wenn er sich nicht verletzt. Das weiß man ja nie.
Kurzer Blick noch auf die Eintracht, die so ein kleines Problem auf der Sechs hat. Da gibt es einige Ausfälle. Heulund ist verletzt zurückgekommen von der Nationalmannschaft. Skiri fällt aus. Larsson auch, glaube ich, nicht hundertprozentig fit.
Theat kann aber wieder spielen.
Und Dahoud könnte man natürlich auf der Sechs spielen lassen. Obwohl er nicht viel Einsatzzeit bekommen hat, aber ich meine, dafür hat man ihn geholt.
Ja, es ist ja am Ende zum Backup des Backups mehr geworden. Irgendwie, ich finde, find der Hut eigentlich super als Spielertyp und finde ihn auch ein bisschen unterschätzt. Aber Dino Topmöller hat schon, glaube ich, eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie sein zentrales Mittelfeld aussehen soll. Und da hat der Hut vielleicht so gerade, was so die Körperlichkeit angeht, ihm ein bisschen zu wenig zu bieten. An der Stelle ist es aber mit Sicherheit jemand, der da locker auffüllen kann. Das ist, glaube ich, nicht das Problem.
Tuta könnte es auch machen.
Ja, Tuta wird dann vielleicht in der Innenverteidigung spielen, je nachdem, ob Dreierkette oder Viererkette. Ja, aber also Tuta, finde ich, hat auf der 6 auch schon gut gespielt in dieser Saison. Frankfurt war zuletzt aber ja nicht mehr so gut, ne? Also so ein bisschen Formschwankung.
Also Samstagabend, Frankfurt-Stuttgart, 18:30. Dann schauen wir auf den Sonntagabend, 17:30. Da spielt Borussia Dortmund gegen Mainz. Dortmund ist schon 10 Punkte hinter Platz 4, also hinter der Champions League. Und trotzdem schielt man ja doch irgendwie noch dahin. Das ist ja rechnerisch noch möglich. Aber wie würdest du es machen? Jetzt schon voller Fokus auf Relaunch, auf Umbruch für die kommende Saison oder wirklich nochmal alles bündeln? Es kommt ja dann auch noch die Club-WM, die ist natürlich einerseits ganz gut, weil sie Geld in die Kassen spült, andererseits ist sie aber total lästig, weil sie die Vorbereitung und den Umbruch eigentlich ja stört.
Ich würde, also du musst beides machen, auf der planerischen Ebene, das ist dann Sebastian Kehl, musst du an die kommende Saison denken und da finde ich, da musst du jetzt auch Befindlichkeiten, macht Niko Kovac jetzt den Rest der Saison doch irgendwie noch ein paar Sachen wieder gut oder so, finde ich, musst du beiseite schieben. Du brauchst für nächstes Jahr einen klaren Plan, wie es weitergehen soll und damit musst du jetzt anfangen. Und auf der anderen Seite würde ich als Trainer, glaube ich, sagen, ey komm Leute, lass uns doch einfach sehen, dass wir das Beste aus dieser Saison rausholen. Wir sind besser als das, was wir gezeigt haben. Macht mal den Kopf aus, das ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan. Sie sind ja auch in der Champions League immer noch dabei und da ist mit Barca jetzt auch ein Name drin, der dir vielleicht auch nochmal die Konzentration auf das ein oder andere Bundesligaspiel so ein bisschen rauben kann. Auf der anderen Seite haben sie ja auch in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig, finde ich, gezeigt, dass sie deutlich besser sind, als sie dastehen. So, und da so die Karte musst du spielen. Ich bin nicht sicher, ob Niko Kovac da immer auch so die Personalentscheidungsschlüssel findet, die richtigen, um das dann vielleicht auch so ein bisschen zu forcieren. Also ich habe immer das Gefühl, der sucht immer noch so ein bisschen danach, was jetzt sein Modus ist. Mhm. Und wenn er das verstetigt bekommt, dann kann da vielleicht noch was in Richtung Europa gehen. Und viele Fans fänden vielleicht so Conference League mit weiß ich nicht, du fährst nach Rasgrad oder
neue
so.
Neue Reiseziele, ja. Da waren sie alle noch nicht.
Das ist vielleicht auch ganz witzig.
Es gibt auch beim BVB natürlich einige Personalspekulationen. Schlotterbeck ist vielleicht einer, der aktuell noch ganz gut wegkommt, auch durch die Auftritte in der Nationalmannschaft. Der wird jetzt in Paris gehandelt für angeblich 70 Millionen. Also ne, das ist natürlich auch einer, der da richtig viel Geld einbringen könnte. Aber ich finde, den muss man eigentlich halten und um ihn herum was Neues aufbauen. Ich finde, Schlotterbeck ist einer, den das muss so ein BVB-Gesicht bleiben und werden auch. Sancho ist im Gespräch, Jadon Sancho. Ja, genauso habe ich auch mit den Augen gerollt. Ich finde es auch unsäglich. Also bitte nicht nochmal, es funktioniert einfach nicht. Also schon gar nicht zum zweiten Mal was aufwärmen. Aber der BVB hatte auf jeden Fall viel Arbeit. Jetzt erstmal gegen Mainz, das haben wir gesagt. Mit Mainz kommt natürlich ein Team daher, was ja vielleicht mit die größte Sensation ist in dieser Saison. Und das Geheimnis ist, wenn wir uns mal die Startelf-Formation angucken von Spiel zu Spiel, denn Mainz wechselt im Schnitt die Startelf nur 1,23 Mal pro Spiel. Ein bisschen kryptisch ausgedrückt, ne? Also ich will damit sagen,
pro Spiel die Startelf.
Also von Spiel zu Spiel.
Ja, alle 1,6 Spiele wechselt er die Startelf.
Also die Startelf bleibt fast immer gleich, nur St. Pauli wechselt noch weniger in der Startelf von Spiel zu Spiel.
So, jetzt habe ich es verstanden.
Okay, sehr gut. Ja, sorry, ich bin schon sehr lang wach. Ich hatte einen Knoten im Kopf. Aber das ist auch nichts Neues, dass du mit Konstanz, mit einer Eingespieltheit, mit einer Grundformation dann auch Erfolg hast.
Das ist richtig. Und jetzt fallen zwei Stammspieler aus, weil Dominic Kor fehlt.
Aber das kennt man ja, dass Dominic Kor ab und zu mal fehlt.
Ja, aber ich habe ja das letzte Spiel gegen Mainz das letzte Spiel von Mainz im Stadion habe ich gegen Gladbach gesehen und da ist mir jetzt zum ersten Mal so richtig aufgefallen, welche Bedeutung Dominic Kor auch für den Spielaufbau hatte. So, der ist halt der Hauptaufbauspieler in der Dreierkette und vor allem so mit, was so lange Bälle angeht und so, ist der auch echt ein bisschen unterschätzt. Also der hat schon auch ein ganz gutes Passspiel und das ist schon, das wiegt schon schwer. Und Philipp Mwene als Außenverteidiger ist er auch irgendwie mit einer der gefährlichsten Vorbereiter in der Liga. Cassie auf der anderen Seite natürlich noch ein bisschen mehr, aber das sind schon schwerwiegende Ausfälle und das führt schon auch mit dazu, dass ich sage, beim letzten Mal haben sie ja zu 10 gegen Freiburg zu Ende gespielt und insgesamt wurde nur ein einziges Mal gewechselt. Also Bo Henriksen hat wirklich Probleme, also offenbar Probleme damit, seine Mannschaft dann auch im Spiel zu verändern.
Sie machen es aber gut in Unterzahl. Sie kriegen meistens ja immer schon früh den Platzverweis. und machen aber immer noch was draus.
Du, das will ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Aber das, also was ist denn, also das spricht ja nicht zwingend für die Bank, die er so zur Verfügung hat. Ich meine, Hanscha Olsen hat er beim letzten Mal eingewechselt, der wird jetzt dann für Chor in die Startelf rücken. Das heißt, da ist dann schon eine gewisse Eingespieltheit da. Aber dann muss er jetzt bei der Außenverteidigerposition muss er irgendwie schon anfangen zu improvisieren. So, und ich bin mir halt nicht ganz sicher, wie der BVB dagegen stehen wird. Also Gladbach hat eigentlich vorgemacht, was den Mainzern nicht schmeckt, das ist gegen Pressing sofort den Ball zurückgewinnen. Das hat Dortmund gegen Leipzig in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Sie haben es aber auch schon ganz oft ganz, ganz schlecht gemacht. Und deshalb, also ich persönlich würde an Niko Kovac Stelle auch wieder mit 3 Innenverteidigern spielen und versuchen so den Sabitzer-Ausfall zu kompensieren, weil das wiegt am Ende ja schon schwer, ne? Dass Sabitzer sich verletzt hat, der war ja schon auch gerade was so für diese Spielweise, ne? Intensiv, Zweikämpfe führen, gewinnen, schnell den Ball zurückerobern, dafür wäre er schon wichtig.
Und deswegen sagt Jens, hat er zumindest vorne behauptet, Dortmund schlägt Mainz am Sonntagabend. Nächstes Spiel, Gladbach gegen Leipzig am Samstag. Gladbach ist 5 Punkte hinter Platz 4, das ist ja jetzt gar nicht mal so viel. Jetzt gegen Leipzig müssen sie allerdings ohne Tim Kleindienst auskommen. Der ist am Wochenende eher Tim kein Dienst, weil er nämlich gesperrt ist. Und das ausgerechnet nach diesen Länderspielauftritten, die ja wirklich herausragend waren für ihn. Unsere Kollegin Lisa Tellers, Gladbach-Expertin, die erklärt mal, wie Gladbach ohne Tim Kleindienst auskommen kann.
Das ist natürlich mega bitter, dass Tim Kleindienst mit 2 Buden von der Nationalmannschaft zurückkommt und nicht spielen darf. Der hätte natürlich ein mega Selbstvertrauen. Aber ich gehe sogar so weit und sage, es ist mit das beste Spiel, in dem Tim Kleindienst fehlen kann oder darf. Weil es von der Spielanlage und Entwicklung wahrscheinlich eher wie so ein Auswärtsspiel für Borussia Mönchengladbach laufen wird. Gegen Leipzig werden sie wohl kompakt stehen und genau das machen, was sie eigentlich am besten können. Nämlich dann schnell umschalten, frühe Ballgewinne haben und ja eben schnell und zielgerichtet in die Spitze zu spielen. Und genau da könnte nämlich Alassane Plea stehen. Ich glaube, dass die Gladbacher eben mit Plea als Kleindienstersatz spielen werden. Ich meine, der hat ja in Bremen auch 3 Buden gemacht, während Kleindienst so eine kleine Torflaute hatte. Also ich mache mir da überhaupt gar keine Sorgen aus Borussia Mönchengladbachs Sicht, dass sie das irgendwie nicht auffangen können. Und ich glaube, dass ihnen das Spiel gegen Leipzig sogar mehr oder eher liegt und dass da definitiv was drin ist, weil vor der Offensive von Leipzig muss man jetzt auch nicht unbedingt so Angst haben. Zumindest was die Form im Moment betrifft. Deswegen glaube ich, hat Gladbach gute Chancen, dieses Europa-Duell auch für sich zu entscheiden.
Da gehe ich dann eben mit, habe ich ja vorne gesagt.
Ja, was Lisa sagt.
Gladbach zu Hause jetzt zwar 3-mal nicht gewonnen, aber irgendwann reißt dann jede Serie. Auch wenn Leipzig natürlich auch die Serie mitbringt, dass sie auswärts in diesem Jahr noch nicht gewonnen haben. Auch das wird natürlich irgendwann reißen. Aber ich glaube einfach, der Moment ist gekommen für die Gladbacher. Bei Leipzig muss man noch sagen, ganz bitter, dass Xaver Schlager jetzt schon wieder verletzt ist. Bei der Nationalmannschaft hat er eigentlich noch gar nicht wieder gespielt nach seiner langen Verletzung. Kommt jetzt zurück und fehlt weiter. Also der, wenn sie den die ganze Saison gehabt hätten, wäre Leipzig auch anders dagestanden.
Ach, das weißt du nicht. Also ich glaube, das sind viel grundlegendere Probleme, ne? Also eigentlich, also es gibt ja diese 2 Wege, Leipzig Probleme zu bereiten. Das eine ist, gib denen einfach den Ball, stell dich hinten rein und warte darauf, dass sie irgendwann einfach uninspirierte Fehler machen und du kannst sie auskontern. So, das andere ist, du presst sie in ihrer Hälfte. Für beides wäre meiner Meinung nach aber Tim Kleindienst ein echter Schlüsselspieler. Deswegen gehe ich da nicht zu 100, also eigentlich gehe ich da gar nicht mit. Also das ist, für mich ist das schon irgendwie ein unentschiedenes Spiel, aber Gladbach müsste mich schon wirklich überraschen, wenn sie es schaffen, aus ihrem Modus, dass sie halt das Spiel machen wollen, dominieren wollen, herauszukommen und den Ball dann nach Ballverlust wieder zurückzuerobern, das ist ohne Tim Kleindienst eine Challenge. Sie haben mich schon häufiger überrascht in dieser Saison, die Gladbacher. Das würden sie dann wieder, wenn dein Tipp aufgehen würde.
Dann sind wir doch gespannt, wie das diesmal ausgeht bei Gladbach gegen Leipzig und schauen jetzt auf die restlichen Partien vom 27. Spieltag und beginnen mit Hoffenheim gegen Augsburg.
Und der großen Frage, wann kassiert Finn Dahmen wieder ein Gegentor?
Nie wieder.
Naja, also wenn er jetzt wieder 90 Minuten ohne Gegentor bliebe, dann wäre er auf einmal in der historischen Top 5 der Bundesliga. Mhm. Das ist schon bemerkenswert. Er hat seit 6 Spielen kein Gegentor bekommen, also Augsburg seit 6 Spielen zu 0. Aber Hoffenheim hat gegen kein anderes Team in der Bundesliga so oft gewonnen wie gegen Augsburg.
Dann haben wir Wolfsburg gegen Heidenheim. Für Heidenheims Trainer Frank Schmidt ist es das 700. Pflichtspiel mit den Heidenheimern. Und bei denen lebt ja die Hoffnung wieder, weil Budo Zivzivarze ja endlich trifft. Deswegen nennen sie ihn auch da jetzt Buden Zivzivarze.
Oh Mann. Im Ruhrgebiet ist der Buden Zivzivarze ein anderer. Der hat einen Kiosk. Aber das ist ein anderes Thema. Also, Nächstes Spiel, Kiel gegen Werder. Und Werder freut sich, weil sie endlich mal wieder auswärts spielen dürfen. 20 von 33 Punkten haben sie auswärts geholt. Und es ist ja auch die erste Rückkehr von Ole Werner, der ja vorher Trainer war vor Werder bei Holstein Kiel.
Ja, die beiden schwächsten Teams sind 2025. Ich freue mich drauf auf das Spiel.
Aber 117 Gegentore haben beide kassiert. Das heißt, es wird auf jeden Fall ordentlich was zu sehen geben.
Freiburg gegen Union hätten wir dann auch noch. Freiburg seit 7 Spielen ungeschlagen und bei Union, das müssen wir der Vollständigkeit halber noch dazu sagen, hat wie angekündigt vor dem ständigen Schiedsgericht Klage eingereicht gegen die Wertung aus dem Feuerzeugwurfspiel gegen Bochum. Soll aber eine schnelle Entscheidung kommen. Und ich glaube nicht, dass sich nochmal was ändert an der Entscheidung.
Ne, glaube ich auch nicht.
So, dann zum Schluss jetzt noch dieser Episode. Der Blick in die zweite Liga. Auch da der 27. Spieltag. Auch da schauen wir erstmal auf die Tabelle und sagen euch, dass bis auf Nürnberg die Top 9 alle gegeneinander antreten. Der Erste, der Tabellenerste, der HSV, spielt am Freitag gegen die SV Elversberg. Ein Punkt dahinter in der Tabelle ist ja der erste FC Köln. Der spielt Samstag in Paderborn. Und Paderborn ist ja Dritter, 2 Punkte hinter dem ersten FC Köln. Kannst du mir noch folgen? Oder sind es jetzt so viele Zahlen?
Also besser als gerade bei der Statistik.
Soll ich sie aufmalen?
Nee, lass kommen.
Und dann gibt es noch direkte Verfolgerduelle. Lautern-Düsseldorf am Samstagabend, hochspannend. Und Hannover-Magdeburg, auch so ein Verfolger-Big-Point-Spiel. Gibt es irgendwas, wo du dich besonders drauf freust?
Ich finde die eigentlich alle irgendwie ganz sexy. Also HSV Freitagabend ist immer ein guter Einstieg. HSV ja mit der besten Offensivbilanz seit 41 Jahren. Ja. Seit Ernst Happel nicht mehr so offensiv erfolgreich gewesen.
Und vor allem, jetzt muss man dazu sagen, jetzt haben sie die volle Kapelle am Start, keine Verletzten mehr. Das wird ein Faktor sein, glaube ich, warum der HSV es in dieser Saison nicht mehr vermasselt.
Boah, ey, da kommen schon noch so ein paar Braunschweigs, Ulms und Fürths, ne? Also Elversberg jetzt, das ist auswärts auch eine, die haben 8 Gegentore auswärts kassiert, das sind die wenigsten in den ersten 3 Ligen in Deutschland. Also das wird jetzt auch nicht so easy, aber ich glaube, die harten Prüfsteine aus HSV-Sicht kommen echt, wenn da die ganzen Kellerkinder noch kommen.
Und richtungsweisend natürlich auch das Duell Köln gegen Paderborn. Also bei Köln ist genau das Gegenteil wie beim HSV, die haben viele Verletzte und ja, müssen echt noch was drauflegen, wenn sie sich da oben behaupten wollen.
Und Paderborn ist ja schon auch irgendwie das Team der Stunde. In den letzten 6 Spieltagen wären sie, also wenn man nur die letzten 6 Spieltage anschaut, sind sie Tabellenführer, sind das effizienteste Team oder eins, nein, das stimmt nicht, das nicht das effizienteste, das ist der HSV, aber das dritteffizienteste, glaube ich, in der Liga. Und Köln ist halt einfach mega ineffizient und gewinnt ja immer nur mit 2-1. Das wird gegen Paderborn nicht funktionieren.
Das wird ein spannendes Wochenende in Liga 2. Hast du noch was zu ergänzen?
Nö, ich freue mich drauf.
Ja, das merkt man.
Na, wirklich.
Dann sind wir jetzt durch für heute. Das Bundesliga-Update gibt es dann am Montag wieder mit einer Zusammenfassung des Wochenendes. Und bis dahin könnt ihr alle Spiele der ersten und zweiten Liga live und in voller Länge hören bei uns in der Sportschau-App. Gönnt euch das und habt ein schönes Wochenende.
Macht's gut. Bis Montag.